gibt also wissenschaftlich bewiesen so ein paar Mikrogewohnheiten, die wirklich Großes leisten können und manchmal sogar nachhaltiger wirken als unheimlich dicke, große Bretter, die man so bohren müsste, denn die führen meistens nicht so schnell zu einer Verhaltensänderung. Deswegen so kleine Rituale, plus eins, minus eins, nimm noch mal eins dazu, verzichte jeden Tag auf ein Glas Cola vielleicht oder auf ein Glas Limonade, ersetze es durch Wasser. Ja? Das sind so Dinge, die kann man doch einfach ins Leben integrieren, ohne dass man wirklich etwas verliert.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Grüß dich, Anja.
Sag mal, Ingo, wenn du so zurückblickst, gab es in deinem Leben einen Moment, in dem du gemerkt hast, so kann ich nicht weiterleben, ich muss etwas ändern?
Nein, also das kann ich wirklich nicht sagen. Es ist nie ein Moment gewesen, aber die Phase meiner beruflichen, ja, starken Anspannung im Sinne, wie werde ich Hochschullehrer, das war schon die anstrengendste Phase und das möchte ich auch nicht mehr wieder haben.
Und wann, würdest du sagen, war die ungesündeste Phase in deinem Leben?
Das kann ich dir sagen, als ich Abitur hatte. Ja, das war eine Phase, die war sehr intensiv. Ja, die war kulinarisch und vor allen Dingen alkoholtechnisch und vor allen Dingen schlaftechnisch. Ein echter Super-GAU, aber es war nett.
Was ist deine schlechteste Angewohnheit, die du eigentlich bis heute nicht ganz los wirst?
Ich mag gern Kuchen. Ja, das muss man wirklich sagen. Also Kuchen hat Mama mich geprägt und das ist immer noch so. Auch so eine Tochter, ne? Das ist toll.
Und in welcher Phase bist du jetzt?
Also ich glaube, ich bin gerade in einer Phase, die kann man wirklich als gesunde Phase beschreiben. Also ich reflektiere natürlich, blicke zurück, was hat mir gut getan. Und aktuell meine ich, vieles richtig zu machen.
So ist es. Und dazu wollen wir nämlich heute anregen, zur Selbstreflexion. Mhm. Dein aktuelles Buch, das du gemeinsam mit Stefan Sauerzapf geschrieben hast, heißt Deutschland ist krank. Der Untertitel lautet, was wir alle gegen den Kollaps unseres Gesundheitssystems tun müssen. Ihr versteht dieses Buch als einen dringenden Appell. Kannst du in wenigen Worten, auch wenn das Buch jetzt 380 Seiten hat, sagen, für was steht euer Appell und an wen richtet ihr ihn?
Gesundheit kann man nicht kaufen, die müssen wir alle selber machen. Dafür brauchen wir ein System, vor allem ein gesellschaftliches System, was es möglich macht, dass wir gesund aufwachsen, leben. Und das ist eben aktuell nicht der Fall. Und wenn wir diese Lebenswelt so bekommen, dann müssen wir sie eigenverantwortlich ausfüllen. Das bedeutet, wir brauchen eine Gesellschaft, in der Gesundheit eine dominantere Größe wird und nicht die Krankheit.
Und deswegen gibt es in eurem Buch nicht nur einen 10-Punkte-Plan für einen nötigen Systemwandel, sondern auch einen 10-Punkte-Plan als Leitfaden für uns selbst auf dem Weg in ein gesünderes Leben. Und den möchte ich in dieser Folge mal mit dir genauer betrachten. Doch erst einmal die große Frage, was ist eigentlich Gesundheit?
Das ist fast schon eine philosophische Frage. Mhm. Und je nachdem, welche Menschen und auch welche Profession du fragst, kommt ein anderer Begriff raus. Ob du Soziologen, Psychologen, Mediziner, Ernährungswissenschaftler fragst, alle haben einen anderen Blick auf das Thema Gesundheit. Ich mach's mit Nietzsche. Nietzsche hat mal gesagt, Gesundheit ist das für mich, mit meinen ganzen kleinen Problemen, die ich so habe, wunderbar klarzukommen mit einer hohen Lebensqualität. Und ich glaube, das ist so der Mittelpunkt. Gesundheit ist eben nicht eine Abwesenheit von Krankheit, sondern ist die maximale, für mich individuelle, persönliche Lebensqualität in den verschiedenen Lebenswelten, in denen ich unterwegs bin.
Ja, das ist schön, das werde ich mir merken. Letztlich geht es uns ja auch darum, dafür zu sorgen, dass wir Arzt und Apotheke weitgehend meiden können. Fangen wir mal mit eurem ersten Punkt an. Du hast ein Recht auf ein gesundes Leben. Was können wir tun, um es wirksam zu machen?
Also ich würde erst einmal meine Vertreter in der Politik an den Hammelbeinen packen. Was meine ich damit? Dass wir versuchen müssen, Lebenswelten so zu gestalten, dass wir dort, wo wir leben, auch wirklich gesund aufwachsen können, gerade unsere Kinder, unsere Zukunft. Das heißt, ich fordere so ein bisschen von der Kommune, von den kommunalen Politikern, von den Landtagsabgeordneten, von der Bundespolitik, dass wir Lebensverhältnisse dort geschaffen bekommen, die ein gesundes Leben möglich machen. Und das ist so die entscheidendste Forderung. Bitte sorgt doch dafür, dass wir das können. Und das ist aktuell nicht der Fall.
Und was bedeutet das zum Beispiel?
Ja, wir diskutieren ja gerade, weißt du, das große Thema Zuckersteuer, ne, was ja auch in die Bundesgesetzgebung jetzt Einklang gefunden hat, zum Glück. Ja, dass der Staat einfach da ein wenig reguliert. Und Regulation ist so ein bisschen auch das richtige Motto. Nicht Verbote, aber Regulation. Denn jeder muss es immer dann noch ausfüllen. Denn Freiheit dürfen wir nicht auf den Scheiterhaufen der Gesundheitsförderung irgendwie opfern. Wichtig ist aber, dass letztendlich dennoch die Möglichkeiten bestehen, dort einzugreifen. Und da hilft häufig der Preis, die finanziellen Belastungen. Und das heißt, ja, wir brauchen Regeln. Und da ist zum Beispiel die Zuckersteuer oder der Nutri-Score, die Ampel, trotz aller Kritik, die wir so haben, so eine erste gewichtige Sensibilisierung auch der Industrie. Vielleicht müssen wir auch Regeln schaffen für Werbung, dass Kinderwerbung entfällt. Das geht doch nicht, dass wir dort eben, wenn Kinder so in Supermärkten quasi überschüttet werden von den Werbebotschaften der Süßwarenindustrie, dass wir vor allen Dingen aber auch vielleicht Umwelt so gestalten, warum sind Parks verboten, dass die Grünfläche dort nicht betreten werden kann oder dass wir da kein Fußball drauf spielen können? Es gehört doch auch mir und nicht nur der Stadt. Mhm. Und deswegen Öffnung von Schulhöfen am Wochenende, von Grünflächen zum Spielen, zum Abenteuer erleben und. Das heißt, öffentliche Räume müssen für Bewegung wieder auch wirklich genutzt werden dürfen.
Das stimmt. Dann lass uns auf Punkt 2 eingehen. Deine Gesundheit kommt nicht automatisch mit der Abbuchung deines Krankenkassenbeitrags zu dir. Du musst selbst für sie sorgen. Ihr empfehlt BER als Lebensmotto. Was steckt dahinter?
BER heißt Bewegung, Ernährung und Regeneration. Mhm. Wir geben aktuell meines Erachtens, und das haben wir leider so gelernt, so sind wir geprägt worden, die Gesundheit an der Arzttür ab, ja, oder an der Apotheke ab. Und das ist eine völlig falsche Sicht. Es gibt entscheidende Größen, Lebensstil macht nämlich etwa 70-80% unserer Krankheiten aus, mindestens. Und die großen Erkrankungen, die wir gerade haben, die sind fast alle lebensstilbedingt. Zivilisationsbedingte Erkrankungen nennen wir sie ja sogar. Und daran erkennt man schon, dass gerade die Gesellschaft und deren Rahmenbedingungen dafür verantwortlich sind, weil unter anderem Bewegung nicht mehr stattfindet in unserer Gesellschaft. Sie wird nicht mehr gefordert, sie ist keine Normalität mehr. Wir alle haben Bewegungsmangel, so kann man es beschreiben. Wir haben viel zu lange Sitzzeiten. Das ist ein unabhängiger Risikofaktor. Und wir haben eine Ernährung, die industriell geprägt ist, nicht mehr natürlich ist. Und wir haben letztendlich fehlende Regenerationszeiten, eine mentale Überforderung, psychische Probleme, weil eben zum Beispiel Schlafenszeiten nicht mehr richtig eingehalten werden, weil rundherum irgendwelche Serien geschaut werden und. Nachtarbeit, Schichtarbeiten, all das zahlt negativ auf unsere Gesundheit ein. Also Bewegung, Ernährung und Regeneration, das sind jene Lebensstilfaktoren. Und wenn du dich in diesen drei Bereichen ein wenig clever verhältst, ja, nicht nach Regeln, clever einfach verhältst, sensibel verhältst, dann machst du schon vieles richtig.
Ah, es sind ja drei große Bereiche. Kannst du für uns trotzdem so jeweils eine kurze goldene Regel für jeden Bereich formulieren?
Ja, das kann ich. Also 30 Minuten jeden Tag bewegen, so dass Herz- und Kreislaufsystem aktiviert sind. Jeden Tag 3 Mahlzeiten, aber nur auf hohe Qualität, keine Industrieprodukte essen. Ausgewogen, natürlich regional und saisonal. Und vor allen Dingen Schlaf ausreichend. Nimm dir also die Zeit und opfere keine Sekunde für irgendeinen Livestream oder für irgendeine Fernsehsendung, dass du den Schlaf also dafür abgibst. Das lohnt sich nicht.
Ja, das muss ich mir zu Herzen nehmen. Betrachten wir mal den dritten Punkt eures 10-Punkte-Plans etwas näher. Bitte deinen Arbeitgeber um einen Zuschuss für Maßnahmen, die deine Gesundheit fordern. Er dürfe, so schreibt ihr, bis zu 600 Euro pro Jahr steuerfrei zum Gehalt geben.
Ja, das ist doch eine Botschaft, die aber gar nicht ausgenutzt wird. Das heißt, in der Tat, wir haben ja die Möglichkeit über das sogenannte Präventionsgesetz, dass die gesetzlichen Krankenkassen für Prävention etwas tun und Gelder einsetzen. Und dazu zählt insbesondere auch die Unterstützung, betriebliche Gesundheitsförderung, das ist das Motto, was dahinter steckt, dass Arbeitgeber unterstützt werden können, für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen etwas zu tun im Sinne der Gesundheit. Und das sind eben diese 600 Euro, die steuerfrei vom jeweiligen Arbeitgeber für dich eingesetzt werden kann. Was kann er machen? Er kann zum Beispiel ja Yogakurse, Trainingskurse einrichten. Er kann bewegte Pausen machen, auch das finde ich sehr gut. Er kann zum Beispiel Kochkurse anbieten, ja, im Sinne der gesunden Ernährung für die Belegschaft. Vielleicht sollte man sich überlegen, mit Kollegen und Kolleginnen mal zusammenschließen, das einfordern, vielleicht den Betriebsrat, die Vertretervereinigung vielleicht in irgendeiner Form dafür gewinnen, mit der Unternehmensführung mal darüber zu reden, wie können wir gesundes Leben ins Unternehmen hineinbringen. Wunderbare Beispiele gibt es ja da in Japan, wo morgens aktiv begonnen wird. Ja, ist ein wahnsinnig tolles Beispiel, wie auch Bewegungsförderung in Unternehmen stattfinden kann. Da sind wir noch weit von entfernt. Die großen Unternehmen machen das übrigens. Die haben auch sogenannte BGM-Gruppen, betriebliche Gesundheitsmanagement, haben sie einen Stab eingerichtet, der das in der Regel kann. In kleinen und mittelständischen, um gerade bei Filialistinnen, ist das schwierig. So eine Bäckerei um die Ecke kann das nicht. Und deswegen auch hier sollten sich Unternehmen mal zusammenschließen. Auch das kann man eben vielleicht in Kooperation mit einer Krankenkasse versuchen einzuleiten. Die Krankenkassen würden sich freuen. Ja, wenn sie in Kooperationen mit Unternehmen treten könnten, und da könnten die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Initialzündung sein, das einfach einzufordern.
Das klingt schon gut, fragt sich nur, wer es tatsächlich umsetzt. Und auch das Programm, das ja schon, wie du gerade gesagt hast, einige Firmen anbieten, wirklich wahrnimmt. Und das führt mich unweigerlich zu eurem nächsten Punkt. Setze dir an Silvester keine großen Ziele fürs neue Jahr, sondern fange mit einem einzigen kleinen Schritt an.
Ja, morgen und am besten oder sogar heute schon.
Jetzt.
Ja,
gleich.
Ja, das ist ja so. Ja. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Das ist insbesondere für das Thema Gesundheit ja sehr bedeutsam. Und in der Tat nehmen sich viele viel zu große Dinge vor. Und deswegen kleine Schritte ist auch im Sinne der Bewegungsqualität, der Lebensqualität ganz entscheidend. Kleine Routinen, 10 Minuten Meditation am Morgen beispielsweise. Ja, oder eben den Weg zur Arbeit aktiv gestalten, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Achte darauf, dass du in der Mittagspause eben nicht wie immer die Currywurst nimmst, sondern nehme doch etwas mal, wo du so ein bisschen Gesundheit mit assoziierst. Und abends vielleicht eine halbe Stunde Feierabendsport nochmal zu betreiben. Es gibt also wissenschaftlich bewiesen so ein paar Mikrogewohnheiten, die wirklich Großes leisten können und manchmal sogar nachhaltiger wirken als unheimlich dicke, große Bretter, die man so bohren müsste, denn die führen meistens nicht so schnell zu einer Verhaltensänderung. Deswegen so kleine Rituale, plus eins, minus eins, nimm noch mal eins dazu, verzichte jeden Tag auf ein Glas Cola vielleicht oder auf ein Glas Limonade, ersetze es durch Wasser. Ja, das sind so Dinge, die kann man doch einfach ins Leben integrieren, ohne dass man wirklich etwas verliert. Vielleicht rauchst du auch gar nicht mehr oder nimm mal wenigstens so, dass du den ersten Schritt dahin gehst und.
Ja, und dann kannst du dich dran gewöhnen, ne?
Ja, das ist ja letztendlich so. Man muss sich die ersten Wochen leider ein bisschen disziplinieren. Und das haben wir richtig verlernt. Disziplin ist leider am Anfang mit dabei. Und irgendwann wird das zu einem Ritual. Und wenn es ein Ritual geworden ist, da muss man nicht mal drüber nachdenken. Das ist das, was ideal natürlich wäre.
Was wären zum Beispiel Übungen, die wir so täglich mal eben im Alltag machen können?
Also, was ich mir gut wünschen würde, einfach mal so nebenbei wieder die Schulter zu kreisen, wie so eine Windmühle, ne, dass die Arme zu strecken und dann rechts und links die Arme mal 360 Grad zu schwingen, vorwärts und rückwärts, ja. Das ist deswegen gut, weil das Schultergelenk davon lebt, erhält die Beweglichkeit und vor allen Dingen fördert die Durchsaftung. Ja, Fersen heben, das heißt die Muskelpumpe aktivieren im Stehen, auch wenn man vielleicht mit der Bahn unterwegs ist oder irgendwo steht und wartet, einfach mal auf die Zehenspitzen stellen und die Muskelpumpe der Wade aktivieren, fördert den Blutfluss. Oder auch wenn ich im Auto unterwegs bin, einfach mal die Pobacken an der Ampel zusammenkneifen oder die Kraft ins Lenkrad drücken. Eine isometrische Muskelanspannung nennen wir das. Auch das aktiviert sofort eben über die Muskelpumpe die Durchblutung und daran erkennt man, kleinste Bewegungen haben schon einen großen Effekt.
Ja, und das ist so einfach eigentlich. Ja?
Ah ja, das ist total einfach, muss man wirklich sagen. Die Sensibilität brauchen wir. Mhm. Ja? Wir müssen gesundheitliches Verhalten einfach ja für uns annehmen. Wir haben eine Eigenverantwortung dafür. Gesundheit kann man nicht kaufen, die muss man machen.
Mhm. Ah, ja, genau. Euer 5. Punkt lautet, geh in die Natur. In Folge 77 haben wir bereits ausführlich darüber gesprochen. Warum ist die Bewegung in der Natur ein echtes Kraftpaket für Körper und Seele?
Ja, wir haben ja in der Folge darüber gesprochen, was Natur so alles bereithält. Licht, Luft, ja, ganz entscheidende Größen für natürliches Leben. Und das haben wir heutzutage zum Beispiel nicht mehr. Ja. Immer klimatisierte Räume, alle bei 21, 22 Grad, immer die gleiche Temperatur, häufig eine schlechte Luft oder eine Klimaluft, die durch irgendein Apparat gelaufen ist, ja, und dann uns wieder vorgepustet wird. Also alles komisch, ja. Die frische Luft belebt, macht das Fenster auf. Macht es morgens auf. Ja, weil frische Luft einfach einen Effekt hat. Vor allen Dingen natürlich auch Sonnenlicht. Er hat natürlich gerade unter dem Aspekt des Vitamin Ds über die Haut quasi gebildet. Und dafür muss man raus an die frische Luft. Und das heißt natürlich, dass wir unbedingt etwas tun müssen dafür, dass unser Immunsystem etwas Gutes bekommt und daraus resultiert gute Laune. Mhm. Ja, gute Laune heißt ja, dass wir weniger Stress haben und wir wissen, dass in der Waldbaden ja eine tolle Ressource ist, wissenschaftlich bewiesen übrigens, dass ein bisschen Bewegung in der Natur und hier im Wald total positive Effekte für die mentale Gesundheit beinhaltet. Und das heißt also raus und das in der Mittagspause oder so häufig wie es geht.
Stimmt das wirklich?
Kommen wir zum Punkt 6 eures Plans. Mach es nicht wie Donald Trump und vermeide Rolltreppe und Aufzug. Ich habe gelesen, dass 400 Stufen am Tag 15 Minuten Joggen ersetzen können. Ist das wahr?
Ja, da bin ich ein bisschen kritisch, was du sagst, weil was soll's ersetzen? Na ja, ist in der Tat so, dass das Treppenhaus die beste Trainingsstätte des Alltags ist. Ja, es trainiert Herz-Kreislauf-System und es trainiert auch Gesäßmuskulatur. Ja, du hast recht, der Energiebedarf ist beim Treppengehen extrem hoch. Also 8-mal höher als beim Stehen im Aufzug. Ja, also dafür lohnt sich das schon. Und etwa 3-mal höher als beim Gehen auf ebener Fläche. Und das ist der eigentliche Effekt. Das heißt, du hast mehr Energieverbrennung. Ja, und das, wenn man das darauf beschränkt, ja, ist der Effekt groß. Aber es ist ja nicht nur Energieverbrennung, wo wir das Augenmerk drauf legen sollten. Dann hast du recht mit deiner Aussage. Es passiert ja auch noch viel anderes. Es passiert ja eine Durchblutung. Es passiert ja eine Versorgung. Es passiert ja ein Ausgleich, eine psychophysische Balance durch körperliche Aktivität. Und vor allen Dingen so ein bisschen Aktivierung des Stoffwechsels eher im Sinne von, wenn ich lange gesessen habe, muss ich eine höhere Belastung haben, damit alles wieder hochgefahren wird, aufgewärmt wird. Und das bedeutet, Trainingsstätte des Alltags ist für mich schon seit Jahren richtig. Und 40 Etagen pro Woche hochgegangen, ist auch eine richtige Herz-Kreislauf-Prävention. Also wenn wir uns darüber beklagen, dass wir in Deutschland so viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, ja, da liegt das auch daran, weil wir zu viel Aufzug fahren.
Wir stellen uns mal eine Treppe mit 50 Stufen vor. Welches Trainingsprogramm schlägst du dafür vor?
Ja, also ich würde für Einsteiger mal empfehlen, dir zum Beispiel 3-mal pro Tag mindestens im Berufsleben zur Toilette müssen, dieses so zu machen, dass man 3 Etagen dabei hochgeht. Also sucht euch bitte in den Bürogebäuden, wenn ihr unterwegs seid, dort immer Toiletten, die möglichst weit entfernt sind, damit ihr eine gewisse Aktivierung auch dafür habt. Also idealerweise 3-mal zügig hoch, 3 Etagen, das wäre ideal und das vielleicht täglich oder mindestens 3 bis 4-mal pro Woche, fände ich gut. Mittelstufler, also ein bisschen besser Trainierte, die sollten das also täglich machen. Ja, weil dann hat man so ein bisschen ja die Leistungsfähigkeit auch erarbeitet. Wichtig ist, dass ab sofort dann danach, wenn man ein bisschen trainierter ist, richtig dynamisch auch wirklich da reingeht. Wir haben ja schon mal über die Gipfelstürmer gesprochen. Ich weiß nicht, wer sich an diese Übung noch erinnert, wo man richtig dynamisch nach oben steigt, ein Bein mitnimmt, die Arme kräftig mitbringt, also kräftigen Fußabdruck ausübt. Das wäre das richtig. Das ist wie so ein kleiner Sprung. Und dann ab der 9. Woche vielleicht auch mal die Frequenz erhöhen, das Tempo erhöhen, höher gehen, vielleicht so mal ein kleines Läufchen hoch machen, wenn das denn geht. Denn wenn man es mal gelernt hat, wird die Treppe zu einer ja richtigen, ja geliebten Trainingsstätte, mal so eben nebenbei wieder Aktivierung, Vitalisierung, Konzentration und Aufmerksamkeit zu fördern.
Welchen Effekt hat dieses Training? Du hast schon gerade davon gesprochen, dass das Herz-Kreislauf-System davon profitiert.
Ja, das ist letztendlich Koordination. Auch Hautdurchblutung, auch eine ganz wichtige Komponente für Schönheit. Und vor allen Dingen heißt das für mich auch insbesondere, ja, Training der Muskulatur als größtes Stoffwechselorgan. Und das ist die Treppe eben. Gerade dann, wenn ich als Fortgeschrittener mal so richtig auch dynamisch da hoch marschiere, ja, dann hat das vielleicht sogar mal 2 Stufen auf einmal nehme. Dann ist das wirklich ein Training der Muskulatur. Knackige Wade, straffer Oberschenkel und knackiges Gesäß. Das resultiert daraus.
Und nach diesem intensiven Treppentraining können wir uns dann mit gutem Gewissen eine Tafel Schokolade gönnen, oder?
Ein Stückchen ja, Anja, aber kein Täfelchen oder eine ganze Tafel, lieber nicht. Oder du hast vor, vielleicht Punkt 7 unseres Plans zu überspringen, ja, aber zu dem kommen wir gleich nochmal. Ja.
Dieser Punkt besagt, lass den Schokoriegel und die Zwischenmahlzeit weg und versuche nur 2 bis 3 gesunde Mahlzeiten am Tag zu dir zu nehmen. Wieso ist das für unseren Körper so wichtig?
Körper braucht, was das Verdauungssystem betrifft, Zeit und Ruhe und auch Entlastung und Regeneration. Wir können uns vorstellen, dass das Verdauungssystem auch für uns arbeitet. Aber es kann auch überarbeitet werden. Und das bedeutet, indem wir ihm immer neue Aufgaben stellen, ohne Pause. Das ist wie ein Fließbandarbeiter, eine Fließbandarbeiterin. Und wir wissen, dass das verbraucht. Und wenn wir das mit unserem eigenen Verdauungssystem machen, können wir uns vorstellen, dass das irgendwann schwächelt. Und deswegen braucht es Pausen, weil es einfach ja für unseren Stoffwechsel wichtig ist, dass sich hormonelle Prozesse wieder regulieren, wieder ausbalancieren, damit alles wieder zur Normalität kommt. Im Alltag heißt das 4 bis 6 Stunden. Das ist das, was der Organismus braucht, um wirklich gesund zu bleiben. Und deswegen ist der Schokoriegel, das Gummibärchen und auch der Latte Macchiato zwischendurch, die Limonade, echt der Super-GAU für die Gesundheit des Stoffwechsels.
Mal eine ganz doofe Frage.
Stichwort Pause. Lade deinen Akku wieder auf, heißt es in Punkt 8. Ist also jeden Tag ein Weilchen faul auf dem Sofa zu liegen wichtiger als ein tägliches Workout?
Ach, du willst mit mir verhandeln. Natürlich nicht. Nein. Damit der Körper wirklich Ruhe findet, Anja, braucht er vorher eine Belastung. Denn nur Ruhe ist Stress. Ruhe ist nämlich Unterforderung. Und Unterforderung ist genauso Stress wie Überforderung. Mhm. Und das müssen wir verstehen, dass Bewegung, Belastung, auch Stress in Anführungsstrichen, ein Lebensmittel für den Körper ist. Und das Lebensmittel heißt, dass wir immer mal zwischendurch eine Belastung setzen müssen, damit danach Ruhe wirksam wird. Das heißt also, wir brauchen schon bestimmte Pausen und Belastungen, immer in Harmonie, sonst funktioniert der Organismus nicht.
Es heißt häufig, zwischen Sporteinheiten sollten 48 bis 72 Stunden Pause liegen. Sollten wir diese Faustregel befolgen?
Es kommt natürlich auf die sportliche Aktivität an und auf den Trainingszustand an. Ja, du kannst einen strammen Spaziergang fast jeden Tag machen. Ja, du kannst aber nicht Krafttraining jeden Tag machen. Du kannst nicht Techniktraining, also du kannst nicht jeden Tag auf den Tennisplatz gehen, Sprinttraining machen. Das geht einfach nicht, weil der Körper dann überfordert ist. Bedeutet also, dass wir so ein bisschen natürlich die Pause in den Trainingsplan integrieren sollten. Dafür sensibilisiert dieses Thema in der Tat. Aber wir können es eben nicht auf jeden übertragen. Je besser trainiert jemand ist, umso kürzer kann die Pause sein. Allerdings gibt es biologische Grenzen. Du kannst nach einem Ausdauerlauf, wenn du gut trainiert bist, 24 Stunden Pause machen, dann bist du wieder in der Lage, neu zu gehen, zu walken, zu radeln, zu schwimmen. Anfänger und Anfängerinnen aber nicht. Die brauchen bis zu 36 Stunden. Also für die empfiehlt es sich, es nur jeden zweiten Tag zu machen, also 3 bis 4 Mal in der Woche. Muskeltraining braucht in der Tat, wie du gesagt hast, mindestens 2, besser 3 Tage Pause, damit Muskelwachstum entsteht. Und das gilt auch für Lernprozesse. Willst du also neue Bewegungstechniken lernen, willst du einen neuen Tennisschlag herausarbeiten, einen Golfschlag herausarbeiten, brauchst du schon 72 Stunden. Das heißt, wir müssen dem Körper einfach Zeit geben, sich anzupassen, die Belastung zu bearbeiten. Und das dürfen wir nicht durch immer wiederkehrende Belastungen durchbrechen. Körper braucht Ruhe, damit Training entsteht.
Active Recovery heißt das Zauberwort, wenn es um Regeneration geht. Was ist denn damit gemeint?
Ja, das wird bewusst auch so genannt. Recovery ist wichtig, aber active ist besser. Man kann sich natürlich auf die Couch legen, oft darauf warten, dass es passiert. Aber das kennen wir auch alle. Schau mal, wenn du wandern gehst, jetzt mal in den Bergen oder was im Sommer, ne? Und du bearbeitest das nicht nach, diese Belastung, dann stehst du am anderen Morgen auf und hast so weit von schweren Beinen. Oder wenn du mal Skilaufen warst, am anderen Morgen weißt du genau, sind die Beine schwer. Und das kannst du beschleunigen. Diese Regenerationsphase. Man kann darauf warten und nichts tun, aber wir haben ja keine Zeit. Gerade sowieso, wenn wir im eng getakteten Alltag unterwegs sind, heißt das, aktive Regeneration beschleunigt also die Prozesse der Regeneration, des Wiederaufbaus, der Stimulation, des Wachstums. Und das sind in der Regel Kältereize, Wärmereize, die das fördern. Kälte wissen wir selber vom Sport. Da stecken wir unsere Sportler schon mal in die Eistonne. Auch das können wir im Alltag nutzen. Wenn wir sehr stark beansprucht sind, wenn wir einen Hitzkopf zum Beispiel haben durch mentale Belastung, setz mal einen Kältereiz. Ja? Dusch doch mal wieder kalt. Und kalt meint in diesem Sinne eine Duschtemperatur, Achtung, von etwa 20 Grad und weniger. Das hört sich erstmal harmlos an, ist es aber nicht für alle, die das mal ausprobieren. Und dementsprechend bedeutet das immer auch mal den Spaziergang am Abend nutzen. Ja, so ein bisschen in Intervallen, den Körper wieder aus der Lethargie, aus der Bewegungsarmut, aus der Bewegungsruhe herausbringen. Auch das fördert letztendlich den Cool-Down-Prozess, wenn wir es auch nennen. Ja, wir bearbeiten jede Belastung nach, weil dadurch die Körpertemperatur reguliert wird. Und das ist aktive Regeneration.
Wer hätte das gedacht?
Dann komme ich zum 9. Punkt. engagiere dich und tue etwas Gutes für andere Menschen, natürlich. Aber ist es auch wissenschaftlich belegt, dass ein Ehrenamt unsere Gesundheit stärkt?
Hör mal, du sagst gerade natürlich. Also das findet nicht mehr statt. Ja, ich bin Vorstand von 2 Sportvereinen. Ja? Und Nachwuchs zu finden im Sinne der Verantwortung für einen Verein zu übernehmen, ist extrem schwierig. Das machen viele Menschen nicht mehr. Vielleicht, weil sie auch so individuell geprägt sind. Aber Sportvereine haben große Probleme, und das gilt für andere Ehrenämter auch, Nachwuchs zu finden, die Verantwortung übernehmen. Die Natürlichkeit der Übernahme sozialer Verantwortung ist leider in unserer Gesellschaft nicht mehr so präsent, wie es einmal war, weil auch vieles nicht gelernt haben. Ja, weil wir sehr individuell geprägt sind und ja, so ein bisschen immer unseren Benefit aus dem, was wir tun, sofort haben wollen. Ja, und das ist bei sozialen Engagement ja häufig der Fall. Wir tun etwas für andere. Und bekommen erst sehr viel später vielleicht etwas zurück. So ist es ja meistens. Also deswegen, ich bin ein großer Freund des Ehrenamtes und würde mir wünschen, weil wir ja soziale Wesen sind. Ja, wir leben ja in Gemeinschaft. Wir haben ja auch deswegen so viele Probleme der psychischen Gesundheit, weil wir eben das soziale, gemeinsame Tun und Handeln so ein bisschen verlernt haben und es vielleicht auf digitale Kompetenzen verlagert haben, eben nicht mehr so finden. Ich habe eine Studie gerade im Kopf von europäischen Sozialversichern. 43.000 Teilnehmer aus 29 Ländern sollten so ein bisschen ihre Gesundheit bewerten auf einer Skala von 1 bis 5, von sehr schlecht also bis sehr gut. Und Ergebnis ist, dass Menschen, die sich freiwillig engagieren, also soziale, ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben, ihre Gesundheit deutlich besser einschätzen, ihre Lebensqualität deutlich größer ist. Und diese Ergebnisse zeigen einfach, dass man dort auch sich 5 bis 10 Jahre jünger fühlt, wenn man also sozial eingebunden ist. Das heißt also, Ehrenamt führt zu einer höheren Zufriedenheit, zu mehr Optimismus, zu weniger Stress, zu mehr Ausgleich, weil dieser Einsatz auch dem, der es tut, unheimlich gut tut.
Zu guter Letzt Punkt 10, der möglicherweise für uns alle so die größte Herausforderung darstellt. Legt das verdammte Handy weg. Was bedeutet Digital Detox für uns?
Fällt mir auch manchmal schwer, muss ich sagen. Ich glaube, das fällt allen schwer. Ja, und können wir der Jugend zum Beispiel auch nicht vorwerfen, weil für die ist das ja quasi ein Lebenselixier, was wir sind ja auch schon versaut, ja gar nicht so mitbekommen haben und geprägt worden. Also Digital Detox heißt einfach digitales Entgiften, ja, so übersetzt. Das bedeutet also, sich bewusst Zeit ohne diese digitalen Devices einfach zu nehmen, zu leisten. Und das braucht Regeln, das braucht Selbstverständnis, das braucht Eigenverantwortung. Und diese Zeit dann einfach nutzen, um sich zu erholen, um wieder zu sich selbst zu finden. Und da kann man sich ja eigene Grenzen setzen. Das fände ich auch ganz gut, so als weil für die Eigenverantwortung nicht direkt vorm Frühstück beginnen oder auch beim Frühstück beginnen. Nein, vielleicht erst danach. Denn häufig ist es gar nicht so schlimm, wenn man erst ein bisschen später beginnt. Vielleicht so eigene Zeiten setzen. Morgens erst ab 9 und abends spätestens um 20 Uhr quasi das Ganze beenden, das wäre, glaube ich, die richtige Strategie. In Familien überhaupt, ganz wichtig. Ja, um in Familien da so ein bisschen auch gemeinsame Regeln also einzuführen. Denn Eltern sind zum Beispiel auch immer Vorbilder für Kinder. Und wenn Eltern am Abendessen dann immer noch digital unterwegs sind, dann ist das für Kinder normal. Aber wir wollen ja genau, dass Kinder es nicht so früh lernen und geprägt werden. Also immer auch darüber nachdenken. Eltern spiegeln dann ihr Verhalten in das Kind hinein. Und also da haben wir Verantwortung nicht nur für uns selbst, sondern gerade auch in die Familie hinein. Und vor allen Dingen, wir schlafen auch besser, wenn wir so ein bisschen mehr Grenzen für uns selber setzen, was Digital Devices betrifft.
Ist denn, würdest du sagen, extremer Digitalkonsum so schlimm wie eine Drogen- oder Alkoholsucht?
Nein, das ist vielleicht zu sehr dramatisiert. Ja. Droge und Alkohol und Tabak, das passt ganz gut zusammen. Das sind schon extremste Auswirkungen. Aber dieselben Muster können sich so ein bisschen zeigen, ähnliche Muster. Wir haben dort natürlich ganz andere körperliche Reaktion, ja, wenn du mal starke Drogen nennst oder auch Alkohol, dann verfällt der Organismus ja, weil auch zellulär sich unheimlich viel tut, biochemisch alles komplett verändert, weil eben Gift in den Körper hineintransportiert wird. Das ist bei der digitalen Belastung eben nicht so stark, aber wie gesagt, es gibt eben Ähnlichkeiten und zum Glück gibt es mittlerweile die Sensibilität dafür. Länder haben das schon erkannt. Wir diskutieren das ja, ob wir auch gerade für Kinder das einfordern und dann Begrenzungen eben bis zum 16. Lebensjahr machen, was ich nicht für richtig halte übrigens. Man muss schon lernen, mit einer Größe in unserer Gesellschaft wieder umzugehen. Ich glaube, Kompetenzen machen hier Sinn. Und da helfen manchmal auch Regeln. Da gibt es ja schon mal Hotels, die ja frei sind von digitalen Medien oder Rahmenbedingungen setzen. Oder auch dementsprechend gibt es ja Sportkurse oder auch Fitnessstudien, die das auch einfach gesetzt haben. Nein, bei mir ins Fitnessstudio gehört das nicht hinein. Gebt bitte es ab und keiner auf der Trainingsfläche sollte dein Handy nutzen. Und ich erlebe das immer wieder, dass gerade Jugendliche mit dem Handy quasi und dem Gerät wie eine Einheit verschmolzen sind, was ich für hochgefährlich erachte. Es gibt auch den smartphone-freien Urlaub. Auch das kann man ja mal tun. Mhm. Ja, da hat es mal eine Studie gegeben, dass man Menschen gerade eingesperrt hat, in Anführungsstrichen, auf einer einsamen Insel, wo gar kein WLAN war. Das ist in der Tat so, die ersten 2 bis 3 Tage ist das echt Entzug. Ja, ist wie plötzlich auf Rauchen verzichten zu müssen für Raucher. Aber es normalisiert sich und vor allen Dingen, das hat man festgestellt, dass auch das Gehirn sich endlich wieder normalisiert. Das heißt, es pegelt sich wieder auf Normalität ein, auf das weite Sehen, auf andere Wahrnehmungsprozesse. Und das ist das Schöne, dass unser Organsystem so flexibel und anpassungsfähig ist. Also deswegen machen manchmal sogar 3 Tage Ruhe, vielleicht irgendwo in den Bergen, WLAN-frei zu erleben. Das macht durchaus mal Sinn und man wird sehen, so schlimm war es gar nicht. Es tut gar nicht so weh.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Ja, bevor wir nun gleich wieder zum Handy greifen, lass uns schnell noch eine Übung präsentieren.
Ich liebe ja dynamische Übungen, ja, und ich würde mir so etwas wünschen wie den Powerkick, ja, den Powerkick für draußen. Das heißt, du gehst im Stand, das rechte Bein, um Schwung zu holen, ist nach hinten gestellt, dann schwingst du das rechte Bein nach oben vorn und gleichzeitig den linken Arm zur Fußspitze des rechten. Das heißt also, du machst quasi so eine ganz diagonale Bewegung, kennt man so früher von Beweglichkeitsübungen, wie als wenn man so einen richtigen Powerkick machen würde und die andere, die gegengleiche Hand geht dann zur Fußspitze, schaffen nicht alle, ja, weil es braucht eine gewisse Beweglichkeit, aber mal so richtig wieder wegzukicken. Eine große dynamische Bewegung ist wunderbar. Man trainiert Oberschenkelmuskulatur, Bauchmuskulatur und dehnt vor allem die Rückseite. Vorsichtig am Anfang, wenn die Strukturen noch nicht so flexibel sind, aber mal so eine richtig großräumige Bewegung wieder auszuführen. Powerkick, das macht manchmal Sinn.
Sehr schön, vielen Dank, Ingo. Das war dieses Mal auch wieder sehr aufschlussreich. 10 Gesundheitshacks, die einfach durchzuführen sind. In der nächsten Folge werden wir mal die Frage klären, wie wir unsere Haut fit machen können. Und es soll dabei nicht nur um die Falten im Gesicht gehen.
Du, je älter wir werden, umso nötiger haben wir. Das habe ich so den Anschein ja manchmal, wenn ich ja, so in den Spiegel
denke
gucke.
Ich auch. Mhm. Ja, genau.
Also Beauty-Fitness, darüber reden wir.
Darüber reden wir nächstes Mal. Bis dahin, ich hoffe, ihr seid dabei. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund. Noch ein Hinweis, der Reisepodcast Hör zu und ab geht's entführt euch alle 2 Wochen zu einem berühmten Drehort aus der TV- und Streaming-Welt.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden 2. Montag eine neue Episode.